Wachstum, Skalierung, ist es gut, ist das schlecht, wie wachsen ist gut, wie skalieren ist gut.
Wie kann ich als Unternehmen neben meiner normalen Tätigkeit irgendwie noch etwas Gutes für die Gesellschaft tun?
Wie selbstwirksam fühlen sich die Personen jetzt bezüglich einer Impact-Gründung?
Was ich an dem Ansatz spannend finde, ist die wissenschaftliche Begleitung.
Wie gestaltet man Innovation in Unternehmen und Organisationen? Mit welchen Ideen begegnet man Herausforderungen und Umbrüchen? Wir sprechen darüber, welche Impulse Forschung an der Leuphana und Praxis einander geben können. Mezzanin, der Podcast für Innovation und Wandel.
Hallo Frederik, hallo Masio, schön, dass ihr heute vorbeikommt im Mezzanin-Podcast.
Hallo Henrik, danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Ja, wir sind heute hier verabredet, um über ein Projekt zu sprechen, was sich in einer brandheißen Phase befindet, nämlich den Holistic Impact Incubator. Und ihr könnt gerne einmal sagen, warum wir dann jetzt hier in dieser Konstellation zusammensitzen. Also welche Rolle habt ihr da und was ist es überhaupt und wieso jetzt die Kombination aus uns dreien?
Sehr gerne, dann fange ich einfach mal an. Ich bin Frederik. Ich arbeite an der Leuphana und promoviere dort auch. Und im Rahmen dessen habe ich seit Beginn dieses Jahres eine Stelle beim Startup-Port. Und im Rahmen des Startup-Ports werden verschiedene Programme in der Metropolregion Hamburg entwickelt, um das Unternehmertum zu fördern. Und ich bin dabei für den Holistic Impact Inkubator zuständig, habe den im vergangenen Jahr konzipiert. Und jetzt, wie du gesagt hast, geht es ja gerade in die heiße Phase.
Ja, ich bin Masia. Ich bin als Externer mit als Experte beim Holistic Incubator und freue mich total, dabei sein zu dürfen. Ich arbeite ganz viel mit Startups. Ich bin selbstständig, habe ein kleines eigenes Team, ein Beratungsnetzwerk, was sich immer wieder mit Startup-Programmen beschäftigt und damit, wie man deren Ideen oder beziehungsweise deren Lösung besser in die Welt bringt und noch schneller in die Welt bringt und das sozusagen mit so viel Reichweite und Impact wie möglich.
Mhm. Ja, ich finde, da hast du schon ein witziges Stichwort gedroppt, nämlich in die Welt bringen. Ich dachte nämlich, dass wir die Zuhörerschaft vielleicht ein bisschen nochmal von einer früheren Perspektive abholen müssen / möchten, weil viele wissen vielleicht gar nicht, was so ein Inkubator denn überhaupt ist und macht. Und ich glaube, Inkubatoren, so das ist ja, wenn man es googelt oder so, da kommt man eher so auf eine medizinische Perspektive. Also Inkubatoren sind ja so kleine Kapseln sozusagen, in die so Neugeborene reinkommen, die dann irgendwie eine optimale Temperatur haben und irgendwie einfach alle Bedingungen perfekt bedienen, damit irgendwie Neugeborene aufwachsen können. Und deswegen wäre es vielleicht cool, wenn wir da nochmal reingehen, inwiefern das quasi, dieser Begriff, eine Metapher ist für das, was ihr macht oder was dieses Inkubator-Thema überhaupt beherbergt.
Ja, ich finde, du hast ja schon eine ziemlich gute Analogie gewählt und daher kommt ja auch der Begriff und hat sich dann irgendwann ins Unternehmertum übertragen lassen. Und es geht wirklich darum, eigentlich in einem geschützten Raum zu schaffen, in der sich Startups entwickeln können und dann wachsen können, an den Markt kommen, anfangen können, ihre Tätigkeit aufzunehmen, nochmal zu gucken, ob ihr Geschäftsmodell, ob ihre Idee wirklich zu dem Problem passt, was sie adressieren wollen. Welche Wirkung sie damit erzielen, ob das die angestrebte Wirkung erreicht. Von daher dieser geschützte Raum, der passt eigentlich sehr gut. Und wir versuchen, möglichst viele Chancen, möglichst viele Rahmenbedingungen so gut wie möglich zu gestalten, damit Teams sich entwickeln können. Und zuerst war das seit Jahrzehnten gibt es das in dem normalen Wirtschaftsbereich. Und in den letzten Jahren sind auch immer mehr Impact-Inkubatoren aufgetreten, die sich dann eben auf Startups fokussieren, die vor allen Dingen eine gesellschaftliche Wirkung erzielen wollen.
Und so sicherer Raum, so Safe Space, so hat man ja in voll vielen verschiedenen Kontexten immer mal wieder. Was wäre dann, also was wäre Bestandteil dieses Safe Space? Also was sind quasi die Bedrohungen, in Anführungszeichen, vor denen so ein junges Startup geschützt werden möchte oder soll? Also was ist so im übertragenen Sinne dann das optimale Klima, also was ist das optimale Aufwachsgebiet für so ein Startup? Also in dem Sinne, was wie kann man Gründen gut fördern?
Ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Perspektiven und es hängt natürlich immer vom Startup ab. Wenn wir jetzt auf den spezifischen Fokus Impact Startup und den universitären Kontext eingehen, ich glaube, dann ist es insbesondere, und das zeigen auch verschiedene Studien, gibt es verschiedene Faktoren. Ich kann die einmal kurz benennen. Ich kann auch gerne ins Detail gehen, wenn das noch gewünscht ist. Also ich glaube, was dort zum einen sehr wichtig ist und was häufig gerade Studierenden auch noch fehlt, ist ein Netzwerk. Also eingebunden zu sein mit einerseits anderen Gründerinnen, die in derselben Situation sind, aber auch mit erfahrenen Personen, die als Mentor, die als Experte, Supporter unterstützen können. Das ist ein zentraler Aspekt. Der zweite Aspekt, den man immer wieder merkt, ist auch das Thema Kompetenzen, Wissen, gerade was in dem betriebswirtschaftlichen Bereich, was einfach so Grundlagen angeht. Dass es dort einfach einen Input, eine Begleitung gibt, wo auch zum richtigen Zeitpunkt einfach die richtigen Kompetenzen, das richtige Wissen vermittelt wird und man da auch bedarfgerecht darauf zurückgreifen kann. Das ist Punkt zwei. Ich glaube, dann geht es auch noch über das Thema Finanzierung. Wie kann man dort wirklich reinkommen, was natürlich durch ein Netzwerk auch adressiert wird, aber ja zum Beispiel im universitären Kontext auch über Exist-Stipendium etc. und dort eben einen direkten Anknüpfungspunkt zu schaffen. Jetzt habe ich bestimmt auch noch ein, zwei weitere Faktoren vergessen. Ich bringe sie gerne später noch mit ein. Es ist aber Marzia, du bist ja auch total versiert drin. Was habe ich noch vergessen?
Genau, Marzia, du kommst ja auch besonders ins Spiel, wenn es so um diese spezifische Förderung und Weiterbildung quasi im Rahmen des Holy, kürzen wir es jetzt einfach mal für den Rest der Episode ab, würde ich sagen, kommt. Also es gibt ja diese Workshops während der Förderung und davon, da bist du ja für einen der Workshops zuständig, richtig?
Genau. Ich werde mit den Teams zum Thema Vision, Mission, Purpose arbeiten. Und ich meine, Frederik hat schon eigentlich fast alles gesagt. Ich mag es immer ganz gerne. Also es gibt verschiedene Modelle, die man anwenden kann. Ich mag es ganz gerne unter dem Daniel Pink-Dreieck zusammenfassen, das Mastery, Autonomy und Purpose. Das eine ist halt, dass die Startups von der Kompetenz her in der Lage sind, bestimmte Dinge umzusetzen. Gerade im Idea-Stage-Bereich, also noch ganz am Anfang, wo es darum geht, wie kann ich meine Idee mit sehr, sehr wenig Geld so gut wie möglich irgendwie testen, gucken, wie passt sie in den Markt. Genau in dieser Phase geht es darum, Mastery zu meistern sozusagen. Also was sind die Fähigkeiten, die ein Startup an der Stelle haben sollte und braucht. Und Autonomy, da geht es dann mehr um die Frage, genau was Frederik angesprochen hat, also Netzwerk. Bin ich mit den richtigen Leuten verknüpft? Kann ich alleinständig arbeiten? Habe ich ein bisschen Kapital oder beziehungsweise ein bisschen Gespartes oder einen parallelen Job, bei dem ich mich sozusagen, bei dem ich mir die finanzielle Sicherheit holen kann und dann mich wirklich auch mit der restlichen Zeit auf die Idee fokussieren kann. Und Purpose, da geht es ganz stark darum, warum mache ich das eigentlich? Was möchte ich damit bewirken? Und da sind wir eben auch wieder bei dem Impact-Thema, denn sozusagen genau wenn diese drei Kriterien eintreffen, dann zumindest nach Daniel Pink, dann entsteht dieser Drive, dieser Zustand, in dem Menschen sozusagen ganz von allein mit guter Energie arbeiten können. Und vielleicht nochmal sozusagen ein Punkt, weil du es vorhin angesprochen hast mit der Psychological Safety, also der sichere Raum. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, die es in so einem Programm braucht, einfach weil die Menschen sich wohlfühlen müssen, um überhaupt lernen zu können. Weil in dem Moment, wo du immer Angst hast, dass irgendwie eine unvorhergesehene Sache eintritt, in der du sozusagen nicht das Gefühl hast, du kannst diese Herausforderung meistern. In dem Moment wird es schwer zu gründen, weil du immer wieder irgendwie den sicheren Weg wählst. Und der sichere Weg ist bei Startups meist nicht der erfolgreich ist. Weil was bei Startups erwiesenermaßen sozusagen den Erfolg ausmacht, ist die Fähigkeit, scheitern zu können und daraus zu lernen. Also Scheitern an sich ist machen wir immer. Ich glaube, es wird halt dann gut, wenn man schnell daraus lernt und so viel wie möglich für den nächsten Test, für den nächsten Prototyp, für den nächsten Anlauf mitnimmt und immer wieder aufsteht, immer wieder versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Und dafür ist dann am Ende auch das Netzwerk super, weil das sind wieder die Leute, die einem sehr viel dabei helfen können, diese gemachten Fehler auch besser zu analysieren, zu hinterfragen, vielleicht auch vor einigen Fehlern zu bewahren, wobei ich auch oft der Überzeugung bin, dass Fehler sein müssen, also und gut sind. Und genau, das rundet es, glaube ich, so ein bisschen ab. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Masi hat zwei total spannende Punkte noch angeschnitten, die sich eben auch in der Forschung wiederfinden, gerade in der psychologischen Forschung zum Thema Gründung. Dass es eben nicht unbedingt nur auf die objektiven Kompetenzen ankommt. Wie gut kann jetzt jemand Buchhaltung? Wie gut kann jemand ein Unternehmen ausgründen? Sondern gerade eben auch auf die Selbstwirksamkeit. Wie gut, wie sicher fühle ich mich, etwas zu tun? Und eben, wie sicher fühle ich mich in diesem Rahmen der Tätigkeit, die ich tue? Und da trägt eben ein Netzwerk, der Austausch mit anderen auch enorm dazu bei, dieses Gefühl zu steigern. Und auf der anderen Seite geht es eben darum, wie tue ich etwas? Mache ich das sehr passiv? Nehme ich die Sachen wahr? Und die Gründungsforschung zeigt, dass es eher das Proaktive, das Selbstinitiierte, das über verschiedene Verhaltensweisen hinweg, sei es Networking, sei es das Einholen von Feedback ist, was Teams voranbringt, was zu einer erfolgreichen Gründung beiträgt.
Das klingt auf jeden Fall, als wäre halt nicht nur ein Prozess von diesem, okay, wir gründen jetzt ein Unternehmen, das ist nicht nur ein Prozess von einer reinen Struktur- und Organisationsfrage, sondern auch irgendwie so viel Persönlichkeitsentwicklung drinsteckt, so, weil ne, alle Aspekte, die du gerade genannt hast, so klingen ja, als könnte man die auch auf andere Bereiche übertragen und die auf jeden Fall nützlich sein können. Habt ihr da zufällig auch so einen Input, also im Sinne von, was für eine Persönlichkeit möchte man sein, muss man sein, um so in der Gründungswelt bestehen zu können? Also ist das auch irgendwie mit drin? Das ist jetzt nur ein spontaner Einwurf, weil ich so dachte, das klingt irgendwie danach, als wäre es für jede Person gut, mal so einen Gründungsprozess zu durchlaufen.
Der letzten Aussage würde ich auf jeden Fall zustimmen, der du getätigt hast. dass es auf jeden Fall gut ist, einen Gründungsprozess zu durchlaufen. Man lernt, glaube ich, enorm viel. Dem ersten Punkt, den du gemacht hast, gibt es eine bestimmte Gründerpersönlichkeit? Das würde ich verneinen. Ich glaube, es gibt ganz verschiedene Gründungspersonen, die verschiedene Kompetenzen mitbringen und die sehr gute GründerInnen sind, aber auf verschiedene Arten und Weisen. Und da ist es eben wichtig, sich dann im Team zu komplementieren, auch zu verstehen, welche Rolle nehme ich als Gründer in dem Team ein, welche Kompetenzen muss ich mir in mein Team holen, um eben erfolgreich zu gründen. Und um den Bezug zu Holy herzustellen, ist das etwas, wo ich sagen würde, dass zieht sich einerseits durch alle Workshops durch. Das heißt, Leute, die an den Workshops teilnehmen, werden nicht nur Expertise in den einzelnen Bereichen erwerben, sondern die Workshops sind eben auch darauf ausgerichtet, dass die Personen danach, die Gründerin, in eigene Handlung, in Challenges kommen und sich darüber austauschen, reflektieren und wirklich in Lernprozesse kommen. Also diese Strukturen vorzugeben. Und einen Workshop haben wir diesbezüglich auch spezifisch zum Thema eben Reflexion, Selbstmanagement, wie kann ich das selbst gestalten im Rahmen des Gründungsprozesses?
Ich glaube, das Thema Reflexionsfähigkeit ist auf jeden Fall das, was ich da nochmal rausgreifen wollen würde, weil eine Kombination von Menschen, die sich in ihrer Energie und in ihrer Kompetenz und natürlich auch mit einer gemeinsamen Vision ergänzen und bestmöglich zusammenwirken. Und man muss sich das ein bisschen wie so Zahnräder vorstellen, die ineinander greifen und die halt zusammen dann bestmöglich aufeinander abgestimmt sind. Aber dieses Thema Reflexion ist insofern wichtig, weil die Gründerinnen und Gründer, die sozusagen das verstehen und verstehen, ja, ich habe bestimmte Kompetenzen und die setze ich für das Unternehmen ein und verstehe aber auch, dass es Bereiche gibt, in denen, wenn ich die Aufgabe mache, dauert es Jahre. Und die Bereiche kennen wir alle. Also bei mir ist es alles, was mit Projektmanagement zu tun hat. Das habe ich ganz, ganz lange, ganz, ganz intensiv gemacht, auch als Projektleiter. Aber ich merke, dass wenn ich das heute mache, dann zieht mir das sehr viel Energie. Und deshalb bin ich total froh, wenn ich Menschen habe um mich herum in meinem Team, die mir das zum Beispiel abnehmen. Und dann kann ich mich wieder auf die Sachen konzentrieren, die strategisch, kreativ und eher in der Kommunikation liegen. weil ich mich da einfach wohler fühle und da auch mehr Energie habe. Und genau das zu reflektieren und zu verstehen, wo gehöre ich hin, wo kann ich dem Ganzen mehr bringen, als wenn ich alles mache? Und wo kann ich dann eben ganz gezielt Aufgaben im Team verteilen, sodass die Leute sozusagen an den Aufgaben arbeiten, wo ihre Stärken drin sind. Das klappt nicht immer. Also das wird auch nie immer klappen. Es gibt immer Aufgaben, die müssen einfach gemacht werden, gerade jetzt, wenn es um Finanzen geht, wenn es um Steuererklärung geht, wenn es um irgendwie Umsatzsteuervoranmeldung geht und so weiter und so fort. Da sind so viele Themen, die kann man nicht alle irgendwie im Team aufteilen und da kann sich nicht jeder wohl damit fühlen. Aber so in den großen Aufgaben ist es schon wichtig, dass dort die Leute sich einfach echt wohl damit fühlen und gerne das machen, was sie da machen.
Jetzt frage ich mich die ganze Zeit so, wann ist denn quasi der Absprungspunkt zum Holistic quasi? Weil das klingt jetzt alles so, als wären das auf jeden Fall Grundvoraussetzungen zum Gründen. Aber es ist ja irgendwie ein besonderer Modus, in dem ihr euch ja jetzt begebt in dem Projekt. Und für mich wäre es nochmal wichtig nachzuvollziehen, okay, wann ist denn jetzt quasi die Grenze? So, wann ist es denn quasi ein Holistic-Konzept? Weil wenn man jetzt so einen Erstkontakt quasi mit euch aufnimmt, dann ist ja auch so dieses so, Dogma, so nachhaltige Gründungsideen verwirklichen und vielleicht als eine Person, die sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat, als eine Person, die so auf eure Website oder sowas kommt, würde man das vielleicht dann schnell miteinander gleichsetzen? Ist dem so? Oder was wäre die Trennlinie zum Holistic Impact Incubator?
Ich glaube, das ist eine total wichtige Frage, die ja auch damit einherspielt, was ist eigentlich Impact? Was ja häufig als Frage auch kommt, wenn ich den Inkubator gerade in eher traditionellen Businesskreisen vorgestellt habe, wo es ist, was verstehst du denn jetzt eigentlich unter Impact? Was bedeutet das? Und dann auch noch Holistic Impact. Und wie grenzt sich das ab? Und ich glaube, das ist erstens immer gar nicht so leicht, weil es Impact, Sustainability sind mittlerweile solche Buzzwords, dass jeder auch ein anderes Verständnis damit einherbringt. Ich persönlich finde immer es wichtig, das auf verschiedenen Dimensionen abzugrenzen. Deswegen würde ich ein bisschen ausholen. Wenn es aber zu ausufernd wird, sag gerne Bescheid, weil ich mich da auch in der Forschung mit beschäftige, gehe ich da gerne ein bisschen tiefer.
Ich melde mich dann.
Tiefer rein. Aber genau, ich glaube, es ist ja erstmal wichtig, Nachhaltigkeit zu verstehen. Es kann sowohl sozial, ökologisch sein. Also es geht nicht darum, dass nur ein soziales oder ein ökologisches Problem adressiert wird, sondern es geht generell einfach darum, eine positive Wirkung zu erzielen. Und wenn man sich anschaut, wie Impact-Gründerinnen sich verhalten, dann möchten sie häufig ja auch alle Dimensionen der Nachhaltigkeit sozial, ökologisch, Impact, sozial, ökologisch, ökonomisch mitdenken. Und das ist, glaube ich, schon mal ganz zentral, dass man diese drei Dimensionen alle im Blick hat. Darüber hinaus ist es aber so, wenn man sich Organisationen anguckt, die traditionell gründen oder die traditionell da sind, haben wir auf der einen Seite Vereine, Non-Profit-Organisationen, die irgendwie einen Zweck haben, die einen Sinn erfüllen, die aber häufig über Spenden, über Fördergelder finanziert werden. Auf der anderen Seite haben wir For-Profit-Unternehmen, die sich selbst finanzieren, aber wo das übergeordnete Ziel oder die Organisationsstruktur zu einer Profitmehrung der Eigentümer führt am Ende. Und wenn man sich anguckt, was jetzt Impact und was dann auch soziale, nachhaltige Unternehmen machen, die finden sich eben genau in der Schnittstelle. Das heißt, die sind total missionsgetrieben. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass sie ein Geschäftsmodell haben, über das sie sich selbst finanzieren. Das heißt, sie nutzen die Einnahmen, die Umsätze, die Profite dazu, um zu einer Mission beizutragen. Deswegen werden sie in der Forschung häufig auch als hybride Organisationen bezeichnet, weil sie eben diese beiden Seiten miteinander in sich vereinen. Und das Holistische geht eben genau darum, dass man sich die ganze Wertschöpfung von einem Unternehmen, von der eigenen Gründungsidee anschaut, von dem Produkt, über die Logistik, auch wie sind wir intern aufgestellt, wie verhalten wir uns Mitarbeitern gegenüber, was ist unsere Governance-Struktur, wer besitzt eigentlich das Unternehmen, wer erhält die Profite, wer darf das vererben, verkaufen, wer darf die Entscheidungen im Unternehmen treffen und wie kommunizieren wir eigentlich mit den Endkunden? Also wirklich die ganze Wertschöpfungskette mitdenken und das ist das Holistische, was wir eben angehen wollen, um zu sagen, wenn man alle diese Aspekte berücksichtigt, dann ist eben eine hybride Organisation wirklich wirkungsvoll hinsichtlich der Mission, die sie angehen möchten. Und natürlich jetzt, um als letzter Satz dazu, um die Leute nicht abzuschrecken, das ist keinenfalls die Erwartung, dass das bei der Bewerbung der Fall ist. Und es ist auch nicht die Erwartung, dass jeder das am Ende des Inkubators perfekt verfolgt, sondern es geht einfach darum, in einem frühen Stadium auch Anreize mitzugeben, um das einfach zu berücksichtigen bei der Entwicklung des Startups.
Frühes Stadium, wovon sprechen wir? Also wenn ich jetzt bin so, ich habe jetzt neulich gesessen mit ein paar Freunden und Freundinnen und wir hatten eine gute Idee, kann ich dann schon zu euch kommen so? Oder wie weit fortgeschritten muss dieser erste Impuls sein?
Genau, also es sollte eine konkrete Idee sein. Wenn man das Bewerbungsformular gibt, merkt man, muss die Idee beschreiben, man muss das Problem genau beschreiben, man muss beschreiben, zu welchen Sustainable Development Goals trägt das bei, wie trägt das dazu bei. Und auf der anderen Seite muss das Team vorhanden sein, also ein Grundgründungsteam, womit man darlegen kann, hey, wir haben die Aufgaben so und so verteilt, das sind unsere Kompetenzen und dementsprechend können wir dir nun in diesem Bewerbungstext darlegen, wir können diese Idee sinnstiftend umsetzen und wir haben die nötigen Kompetenzen. Das sind die beiden Voraussetzungen. Und den dritten Punkt haben wir gerade darüber diskutiert, dass es primär um eine gesellschaftliche Wirkung geht. Und eben dieser Beitrag zu den Sustainable Development Goals ist da ganz zentral.
Während mir jetzt so zuhört, klingt es so, als wäre so sehr viel Wissen, was dabei auch generiert wird. Und du hast ja gesagt, du forschst ja auch zu dem Thema so. Deswegen ist es ja eine naheliegende Perspektive. Aber mir fällt es so ein bisschen schwer, mir vorzustellen, wie so ein Wissen, was dann auch ja, generiert wird und im Idealfall auch ja konserviert in so einem Prozess von so einer Förderung, wie das dann ja, wissenschaftlich evaluiert wird, wie es ja auch quasi beschreibt im Prozess. Also welche Kenntnisse, welche Informationen kann man denn da dann wirklich auswerten? Weil es ist ja wahrscheinlich einfach sehr viel individueller Prozess und eine spezifische Auseinandersetzung für Projekte, die dann in vielleicht auch ganz andere Richtungen gehen. Weil das jetzt alles quasi in das Konzept von einem Holistic Impact Incubator passt, heißt es ja überhaupt nicht, dass die irgendwie in dieselben Branchen einschlagen, in dieselben Richtungen gehen. Deswegen würde mich da brennend interessieren, quasi wie man das irgendwie vereinheitlichen kann in einem wissenschaftlichen Ergebnis dann quasi. Weil ja, es steht ja eben auch ein bisschen im Rahmen von der Universität, von der Leuphana. Genau, und da geht es ja immer so ein bisschen um Vereinheitlichung auch.
Genau, auf jeden Fall. Ich glaube, da habe ich vorhin schon ein paar Aspekte angesprochen, die eben primär auch erstmal evaluiert werden. Das heißt, wir gucken uns nicht nach den 4 Monaten an, das ist ja auch utopisch, was haben die Startups jetzt schon für eine Wirkung gehabt auf die Gesellschaft? Das ist ja in so einer frühen Phase noch gar nicht sinnvoll, sich das anzuschauen. Sondern wir möchten im Inkubator vor allen Dingen eben erst einmal die Kernkompetenzen stärken, das Netzwerk erweitern. Dabei geht es sowohl um die Größe, aber auch die Diversität und die Stärke des Netzwerks, die wir versuchen zu erheben. Und darüber hinaus dann zu schauen, okay, wie selbstwirksam fühlen sich die Personen jetzt bezüglich einer Impact-Gründung und wie proaktiv verfolgen sie die einzelnen Handlungen, die von Forschungsseite zeigen, dass sie zu einer erfolgreichen Gründung führen. Das heißt, das sind die Aspekte, die wir über einen Fragebogen sowohl vor als auch nach dem Inkubator erheben und dann vergleichen zwischen Teilnehmenden des Inkubators mit Nicht-Teilnehmenden des Inkubators, die sich aber auch darauf beworben haben. Und so können wir eben sehr genau zeigen, welche Effekte durch den Inkubator entstehen und wie sich diese von Leuten, die eben auch nicht dabei waren, unterscheiden und was haben sie wirklich dazugelernt. Und dann, um das natürlich langfristig zu denken, werden auch ein Jahr nach und in 3 Jahre nach dem Inkubator nochmal erhoben. Und da geht es dann um die spezifische Wirkung auf den vorhin schon verschiedenen Dimensionen von Nachhaltigkeit, die ich angesprochen habe.
Und Masia, was ist deine Perspektive darauf? Weil du, ja, du sitzt gerade allein ja, geografisch ist ein bisschen Distanz, du sitzt gerade in Berlin, du hast schon viel mit Startups gearbeitet, so klingt das nach was einfach vorher gefehlt hat, so in der Szene, in der Startup-Kultur? Ist das jetzt was, wo du denkst, hey, jetzt gerade in meinem Umfeld, vielleicht direkt das Umfeld Berlin, ist das schon hier und da mal präsent, so, aber gerade in jetzt Lüneburg-Hamburg-Region, so, ist das hat einfach noch gefehlt, das brauchen wir noch? Und was ist so deine Perspektive darauf?
Also ich kenne jetzt auf keinen Fall alle Programme in Deutschland, insofern kann ich jetzt nicht sozusagen für ganz Deutschland sprechen, aber was ich an dem Ansatz spannend finde, ist die wissenschaftliche Begleitung. Und es gibt nämlich ganz viele Programme, ich habe selber Programme mitkonzipiert und begleitet und immer wieder geguckt, okay, auf was greift man am Ende zurück? Und dann ist es natürlich natürlich oft Methoden aus dem Lean-Startup-Bereich, aus dem Design-Thinking. Das sind viele Themen, die da angeschnitten werden, die auch wirklich als Kompetenzen-Startups mitgegeben werden. Was ich in der Form noch nicht gesehen habe, ist eine wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung von Startup-Programmen. Und das ist mir bei Holy sofort aufgefallen und fand ich spannend, weil ich mich nämlich selbst immer wieder gefragt habe, okay, klar haben wir jetzt irgendwie andere Methoden angewandt als vielleicht ein anderer Inkubator oder wir haben in bestimmten Bereichen auch die gleichen Methoden angewandt und die gleichen Konzepte. Aber am Ende geht es also für mich zumindest darum, die meiste Erkenntnis auf der Metaebene aus so einem Programm nutzen und auswerten zu können. Und das ist der Grund, warum ich auch Holy so spannend finde. Diese Begleitung und dann sozusagen es mal personenunabhängig zu evaluieren und zu gucken, was kommt dabei eigentlich raus. Ich glaube, in der Form mit einer Uni dran, vielleicht in München an der TUM, das könnte sein, dass sie das auch machen. Aber ansonsten habe ich das, ist es mir zumindest so noch nicht zu Ohren gekommen.
Aber das heißt, du würdest sagen, okay, das braucht es auch wirklich, das macht auch wirklich Sinn oder das unterstützt so auch das Unternehmertum in der Startup-Richtung, weil so die, ich weiß nicht, die idealisierte Vorstellung von so einem Startup ist ja irgendwie so Apple-mäßig aus der Garage der Eltern rausgegründet und dann irgendwie riesengroß geworden und so irgendwie wir gemeinsam gegen den Rest der Welt kriegt man ja fast so ein bisschen so eine Ellenbogen-Mentalität mit, so sich so gegenseitig aus dem Weg zu räumen quasi. Aber das würdest du da aktiv gegengehen? Also das ist einfach weil es ja eben auch viele Startups quasi alleine in Anführungszeichen schaffen, so nicht so Inkubatoren wahrnehmen. Und das würde ich auch sagen, dass das so ein bisschen das festere Bild in den Köpfen von Menschen ist, wenn man sagt, okay, ja, wir haben hier gegründet oder eben dieser Topper-Startup, dass da eben eher sowas aufploppt in den Köpfen der Menschen und nicht so ein angenehmes, gefördertes und sich gegenseitig bereicherndes Umfeld.
Die Frage ist ganz klar, was willst du mit einem Inkubator erreichen? Willst du ein Hockeystick-Startup, was innerhalb von 5 Jahren durch die Decke geht und skaliert und unglaublich viele Leute in unglaublich kurzer Zeit einstellt und sich dann irgendwann umguckt und fragt, okay, was machen wir hier eigentlich gerade, weil wir gerade 80 neue Leute in irgendwie einem halben Jahr eingestellt haben und nicht wissen, wie wir die Kultur jetzt sozusagen weiterleben können. Das passiert nämlich sehr, sehr schnell. Und es gibt viele Startups, die genau daran dann auch wieder scheitern, weil sie zu schnell ohne eine klare Struktur wachsen. Das ist eins der Hauptprobleme. Und ich weiß nicht, inwiefern das wiederum die Wirtschaft ist oder die Art von Unternehmen ist, die wir wirklich in der Gesellschaft brauchen. Und ich tendiere eher dahin zu sagen, okay, wir gehen in ein organisches Wachstum. Die Leute nehmen sich ein bisschen mehr Zeit, denken ein bisschen mehr nach über bestimmte Themen, vor allem über das Thema Team. Wenn man mit Investoren redet, geht es immer wieder um die Frage, wer ist da im Team, wer sind die Gründer, was haben die für Kompetenzen, abgesehen von Markt natürlich und Innovationsgrad. Aber das ist echt eines der Hauptthemen und ich glaube, sich dafür ein bisschen Zeit zu nehmen, zu sagen, wir gucken erstmal, wer da dabei ist. Wir gucken, was die Gründerinnen und Gründer noch für Skills brauchen und dann die anderen Themen wie SDGs mitzudenken von Anfang an, ist herausfordernd, ohne Frage. Das macht auch viel Schnelligkeit teilweise kaputt, weil man sich dann immer wieder hinterfragt, okay, habe ich jetzt aber an irgendwie das Thema Bildung gedacht oder habe ich jetzt an das Thema Umwelt gedacht und wie integriere ich das noch in das Startup? Das macht für sozusagen manche den Prozess ein bisschen langwieriger, ein bisschen langsamer. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind wir in einer Welt, in der wir gut tun daran, wenn wir mehr über Wirtschaft und über die Folgen von Wirtschaft nachdenken und gerade im Kontext von einerseits Pandemie, Klimawandel sozialer Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, und dann aber auch längere Themen, also sei es irgendwie auch Migration, Bevölkerungswachstum und so weiter und so fort, dann ist es schon der richtige Ansatz, da ein bisschen genauer hinzugucken und zu sehen, wie kann ich mit meinem Startup zumindest einige der SDGs bedienen und so gut wie möglich einen Beitrag zur Gesellschaft tragen, der nicht heißt, ich schaffe hier einfach nur Jobs. Weil das finde ich ein bisschen zu kurz gedacht.
Ja, ich finde es ganz witzig, weil du direkt das auch bezogen hast, auf in welcher Geschwindigkeit man wachsen möchte und nicht direkt um das ist, okay, in welcher Geschwindigkeit wird jetzt so dieser, wird jetzt Holy quasi wachsen, weil es ist ja so ein bisschen, ja, auch selbst es ist ja so ein bisschen Unternehmensinception, quasi ein Unternehmen oder ein Projekt, was dazu gegründet wird, Leuten zu helfen, die gründen möchten. Und vielleicht so ein bisschen so einen Ausblick oder so eine Einschätzung geben, wie wächst sowas? Wie wird das quasi jetzt in ja hoffentlich einer langwierigen Zukunft aussehen? Wird das quasi immer ein Rahmen bleiben, den man gut ganzheitlich überschauen kann, wo es halt nicht irgendwie die eine Person nur einen Bereich bedient und gar nicht weiß, was in der anderen Abteilung des Projekts abgeht? Oder ist da auch der Anspruch, dass es quasi mit einem Ausblick auf die Zukunft in Anführungszeichen immer größer wird, so, was ja nicht unbedingt heißt, dass es besser wird, wie du gerade schon angeschnitten hast. Frederik, du spitzt schon die Lippen.
Ja, ich finde es spannend. Ich fand auch den Punkt, den ihr vorher diskutiert, da würde ich auch gerne noch mal kurz drauf eingehen, weil ich
unbedingt
das spannend finde, das Thema Wachstum, Skalierung. Ist es gut? Ist das schlecht? Wie wachsen ist gut? Wie skalieren ist gut? Und ich glaube, wenn man sich die Dimension der Nachhaltigkeitsprobleme anschaut, denen wir aktuell begegnen, dann kann man nicht mehr per se sagen, nachhaltige Startups sollten nicht wachsen, selbst wenn sie wachstumskritisch sind, sondern man muss schauen, wie kann man gegebenenfalls auch nicht nachhaltige Alternativen aus dem Markt bringen durch ein nachhaltiges, starkes Angebot. Das heißt, das Thema Skalierung sollte definitiv auch bei nachhaltigen Startups immer mitgedacht werden. Es geht aber darum zu schauen, was möchten wir eigentlich skalieren? Geht es wirklich darum, die eigene Organisation zu skalieren oder geht es darum, die Wirkung zu skalieren? Und ich glaube, da gibt es bei gerade in der Social Sustainable Entrepreneurship-Szene eine ganz klare Haltung zu, dass es um die Wirkung geht und dementsprechend da auch viel mehr Kooperation, Zusammenarbeit, zum Beispiel über das Social Entrepreneurship-Netzwerk Deutschland stattfindet, wo es darum geht, gemeinsame Ziele voranzutreiben und eben nicht zu sagen, wir als Organisation, wie du gesagt hast, Marcia, wir möchten diesen Hockeystick, wir möchten richtig schnell wachsen, wir möchten groß werden, sondern wir möchten, dass die Wirkung wirklich groß wird. Und vielleicht geht das auch über unsere organisationellen Grenzen hinaus, dadurch, dass wir auf die Politik einwirken und Lobbying betreiben, dass wir Aktivismus unterstützen, dass wir unsere Kompetenzen an andere Organisationen weitergeben und die ermöglichen, zu der gleichen Mission, zu der gleichen Vision beizutragen. Und in dem Sinne sieht man das auch bei den Inkubatoren, um da jetzt den Wechsel hinzubekommen. Es geht auch darum zu schauen, sich mit anderen Inkubatoren zu vernetzen. Ich war im Vorgang viel im Austausch. Wir haben da auch Workshops zu dem Thema durchgeführt und besucht, wo es darum ging, wie kann man auch bei Inkubatoren voneinander lernen? Was sind die einzelnen Themenfelder, die man gut bedienen kann? Was sind Erfolgsfaktoren? Und ich glaube, dass wir da über die wissenschaftliche Evaluation auf jeden Fall einen sehr wichtigen Beitrag leisten. Und die eigene Vision von Holy geht, glaube ich, dahin, dass wir uns vor allen Dingen sehr als regionales unterstützen können. In Hamburg, in Lüneburg sehen, wo einfach unsere Analyse vorher ganz klar gezeigt hat, da gibt es einen enormen Bedarf, weil das Thema immer stärker am Kommen ist. Wir haben immer mehr Impact-Startups in der Region, aber der Nachwuchs, da fehlt es noch an der Förderung, den Schub, das Ökosystem. Und ich glaube, am besten kann man das in Zukunft gemeinsam denken mit Städten, mit Universitäten, wie man diese Förderung dann wirklich verstetigen kann. Denn das wäre für mich ganz zentral, dass es den Inkubator eben nicht nur im Rahmen dieses Projektes nun über 3-4 Jahre bis 2024 geht, die Projektförderzeit gibt, sondern dass man darüber hinaus es schafft, einen Holistic Impact Inkubator in der Metropolregion Hamburg zu verankern. Und das wäre für mich das Zentrale, viel mehr als wie viele Batches, wie viele Durchläufe haben wir jetzt bis dahin geschafft und wie viele Startups haben wir gefördert, sondern dass man das wirklich auf nachhaltige, langfristige Beine stellt.
Was ich hier gerne noch konservieren würde, ist, also ihr sagt es beide mit so einer Leichtigkeit, mit so einer Zuversicht, dass ich mich frage, so, wo kommt das her? Weil das klingt ja nach einer Mammutaufgabe und ihr sagt das hier beide so von wegen so, ja, also das ist eine Vision, das ist eine klare Haltung irgendwie in der Szene, da haben die Leute Bock drauf. Man muss nur dies und jenes und den Kontakt mit Land und vielleicht auch Städten und so das einfach nur bewirken und es klingt so. Das klingt so ansteckend zuversichtlich, finde ich. Und das fände ich noch schön, quasi festzuhalten, woher ihr so diesen Enthusiasmus nehmt, diesen Mut, dass ihr das auch auf jeden Fall umsetzen könnt. Weil ich glaube, wir hatten ja vorhin schon gesprochen, dass ja viele irgendwie coole Ideen haben, aber dann irgendwie so diese Initiative, dieser Glauben daran, an Selbstwirksamkeit so ein bisschen fehlt. Und von der Stimmung her fühlte sich sehr gepachtet an bei euch. Und das wäre bestimmt was Tolles, was man noch mit auf den Weg geben könnte.
Ich kann gerne starten. Ich glaube, einerseits muss man sagen, es wäre unrealistisch zu sagen, das denke ich immer. Also ich glaube, es ist immer ein Wellental und das wird einen auch in jeder Gründung begleiten. Ich war selbst bei 3 Gründungen als Gründer mit dabei und es ist, du hast dieses, du denkst, yes, jetzt hat das geklappt und es ist alles super. Und in der nächsten Woche kannst du sagen, shit, jetzt hat irgendwie nichts mehr geklappt und ich glaube, wir müssen die Gründung an den Nagel hängen. Und so ging es mir auch in den letzten Jahren mit Holy an bestimmten Momenten. Und ich glaube, was mich gerade so euphorisiert, ist einfach, ich meine, wir haben vor 10 Tagen gestartet, das Programm zu kommunizieren. Und das Feedback, die Rückmeldung von Personen, mit denen ich vorher nichts zu tun hatte, aus alten Alumnis von den verschiedenen Universitäten, aus Stadt und Land, von Teams, die sich bewerben wollen, ist einfach so positiv und so weitreichend. Leute, die sich einfach ehrenamtlich als Mentoren einbringen wollen, die Lust haben, das weiterzudenken. Das ist gerade, was mich einfach so euphorisiert und auch zuversichtlich stimmt, dass da was wirklich Großes und Gutes entstehen kann.
Ja, ich glaube, ein weiterer Punkt ist auf jeden Fall auch der Koalitionsvertrag. Also man sieht jetzt ganz klar, dass das Thema Social Entrepreneurship in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und nicht mehr nur ein Randthema ist und die politischen Parteien da auch gewillt sind, wirklich einen Fokus drauf zu legen, die Menschen zu unterstützen, weil sie verstanden haben, Unternehmertum kann auch anders gehen und kann auch impact-driven beziehungsweise in jeglichen Abschwächungen dann eben auch möglich sein. Und ich glaube, das ist der andere Punkt, der einen da, also mich zumindest total zuversichtlich stimmt, einfach weil da die Arbeit auch vom Cent-Netzwerk zum Beispiel total wertvoll war, die wirklich viel Lobbyarbeit gemacht haben in der Politik, um Social Entrepreneurship nach vorne zu treiben. Und es kommt auch von der Impact-Investing-Seite, gibt es immer mehr Möglichkeiten, einfach weil einerseits die politischen Rahmenbedingungen jetzt dafür da sind, auch die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert wurden, gleichzeitig aber auch ein Konsens in der Gesellschaft existiert, dass man Unternehmertum halt doch auch anders denken sollte. Und ich meine, wir haben vor, weiß nicht, wann hat CSR angefangen? Vor 30 Jahren, 25 Jahren, keine Ahnung.
Frage, was ist das?
Corporate Social Responsibility. Die soziale Verantwortung, die durch Unternehmen gelebt wird, beziehungsweise wo es in vielen Unternehmen dann Stellen gibt, die sich um das Thema und um die Frage kümmern, wie kann ich als Unternehmen neben meiner normalen Tätigkeit irgendwie noch etwas Gutes für die Gesellschaft tun? Da ist dann aber, das ist sozusagen eine sehr noch passive Haltung im Grunde genommen, wo man mal sozusagen einen Teil des Profits dann noch in soziale Projekte zum Beispiel steckt. Und dann gibt es eben jetzt auf der Impact-Investing-Skala natürlich den nächsten Schritt, das sind dann wirklich zielgerichtete Investitionen in bestimmte Themen, weil man davon ausgeht, jetzt aus der Impact-Investing-Perspektive, dass dort etwas Neues entstehen kann. Und der nächste Schritt, und deshalb finde ich ja Holy auch so spannend, ist dann zu sagen, es ist nicht nur zielgerichtet, sondern es ist auch evaluiert und bewiesen, dass wir mit unserem Investment oder dass wir mit unserem Ansatz hier eine Wirkung erzeugen. Und also gerade in Deutschland passiert da sehr viel, in den USA ist da schon super viel passiert. wie diese Impact Investing Community auch gerade wächst und parallel dazu zu sehen, dass es jetzt eben auch Holy gibt, dass es verschiedene Initiativen gibt, auch aus dem Impact Hub Startup sozusagen Netzwerk, was ja auch schon weltweit unterwegs ist. Da passiert einfach sehr, sehr viel. Und es ist schön zu sehen und ich glaube, das macht mich sehr optimistisch.
Das klingt sehr gut und ich finde, mit diesem optimistischen, Aufzählungen, gerade was alles so passiert, können wir gerne abschließend noch einmal ein bisschen sagen, was bei euch jetzt in nächster Zeit passieren wird, was ist in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, was hört man wann von euch, um dann quasi diese Folge auch schon zu entlassen.
Ich glaube, wenn es jetzt auf Holy bezogen, gibt es bei mir in den nächsten Wochen, jetzt wird es erstmal eine kleine Weihnachtspause geben, gemütlich mit der Familie ein bisschen runterkommen, weil es dann im Januar wirklich nochmal darum geht, wir haben jetzt schon erste Bewerbungen, zu schauen, dass dort wirklich Leute, die in dem Thema interessiert sind, das auch nochmal breiter über den universitären Namen rauszustreuen, Netzwerke zu nutzen und auf der anderen Seite auch ein Netzwerk für die Teams weiter aufzubauen. Ich glaube, wir haben schon wirklich hochkarätige Supporter, Mentorinnen dabei, aber das noch weiter wachsen zu lassen, weil es ganz klar ist, wir wollen ein diverses, großes Netzwerk in der Metropolregion Hamburg spinnen, damit die Teams dort einfach bestmöglich vorankommen können. Und das ist der Hauptfokus dann auch bis Anfang März. Und zudem ist natürlich, die Pandemie stellt auch uns vor Herausforderungen. Wir planen das Programm in Präsenz. Wir möchten es gerne in Präsenz durchführen. Aber wenn das mit Omikron nicht sinnvoll ist, möchten wir da auch niemanden in eine unnötige Gefahr stürzen. Aber das ist natürlich eine Unsicherheit, die bezüglich Raumplanung, wie wird es durchgeführt, wo wird es durchgeführt, welche Tools, welche Formate müssen, wo einfach ja spontane Reaktionen nötig werden und ich mir Kapazitäten und Räume dafür einplane, um da schnell reagieren zu können. Und um noch abzuschließen, ist dann auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch diese Forschung, die Wirkungsmessung enorm wichtig und dann beschäftige ich mich auch in meiner Promotion und da werde ich sicherlich auch noch weiter dran arbeiten, um einfach dieses Konzept, das Konstrukt zu schärfen, um wirklich gut zu evaluieren, was bringt Holy den Teams und wie können auch die Teams selbst ihre Wirkung evaluieren und messen. Das sind für mich so die Kernaufgaben der nächsten Monate und da versuchen wir natürlich auf Holy auch alle auf dem Laufenden zu halten. Lange Abschlussworte, entschuldigt.
Hey, sehr gerne. Du kannst auch gerne noch eben erzählen, wo man euch denn verfolgen kann, wo man da auf dem Laufenden bleiben kann, wenn man das denn möchte.
Ich glaube, was gut ist, einfach unsere Seite holy.de. Wir haben uns dazu entschieden, erstmal keine eigenen Social-Media-Kanäle zu haben, sondern dort die Kanäle des Startup-Ports zu nutzen. Also der Startup-Port über, sage ich mal, unsere Mutterorganisation, die nutzen wir da für die Social-Media-Kommunikation und das wären die beiden zentralen Kanäle.
Okay, dann danke ich für den Einblick, ihr beiden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich fand, das war sowohl für Menschen, die vielleicht noch keinen Zugang so richtig dazu hatten, als auch für Menschen, die vielleicht schon richtig im Thema drinstecken und Gründungsinteresse haben, ein ganz guter Überblick. Und ja, liebe Zuhörenden, hier habt ihr es zuerst gehört, wenn ihr euch irgendwo dran wenden wollt, um Gründungsideen gefördert zu bekommen oder euch einfach in ein fruchtbares Umfeld zu begeben. Holy ist die Adresse vielleicht und dann wünsche uns allen noch einen schönen Tag.
Danke dir.
Danke, Hendrik. Vielen Dank für das tolle Interview.
Danke. Tschüssi.